Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Die Hongkonger Regierung verbietet den Protestierenden, sich zu vermummen und bezieht sich damit ausgerechnet auf ein Gesetz aus der britischen Kolonialzeit. Dies ist ein Thema bei Fazit, ebenso wie die Querelen um Dresdens Bewerbung für den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025. Und wir schauen zurück auf das ungemein vielfältige Werk eines Dresdners, der weltbekannt wurde. Das Albertinum würdigt den Maler, Musiker, Filmer und Autor A.R. Penck. Die Proteste in Hongkong reißen nicht ab. Barrikaden brennen, laut wird weiter nach freien Wahlen und nach einer Amnestie für festgenommene Demonstranten gerufen. China feierte vor 3 Tagen das 70-jährige Bestehen der Volksrepublik. Die Protestierenden in Hongkong erklärten das Gründungsdatum zu einem Tag der Trauer. Der Tag endete in einer schlimmen Straßenschlacht. Ein Schüler wurde angeschossen. Alfred Schmidt hat in großen Kulturzentren Hongkongs nachgefragt, ob und wie sich die anhaltenden Demonstrationen auf den Spielbetrieb oder das Lehrangebot auswirken. Denn mehr als 50 teils international besetzte Veranstaltungen wurden in den vergangenen Wochen bereits abgesagt.
Benedikt Vohr macht sich Sorgen. Der gebürtige Freiburger ist Intendant des Hong Kong Philharmonic Orchestra und dessen Konzertsaal mit 2200 Plätzen liegt gleich an der Uferpromenade im Stadtteil Kowloon mit Blick auf die leuchtenden Wolkenkratzer von Hongkong Island. Das Publikum hier im Cultural Center war immer schon interessiert und zahlungskräftig, doch nun bemerkt Vohr, dass die Leute anfangen wegzubleiben.
Also wir haben Einschränkungen oder Beeinflussung, negative Beeinflussung dadurch hauptsächlich, dass das Publikum einfach sehr vorsichtig ist derzeit. Und während wir zum Beispiel sehr guten Abonnementverkauf hatten, der im Juni dann zu Ende ging und dann der Einzelticketverkauf losging, merken wir einfach, dass der Einzelticketverkauf gegenüber den Vorjahren sehr viel zurückgegangen ist und sehr viel schwächer ist. Und insofern wir doch immer schauen müssen, wie wir die Veranstaltung dann entsprechend mit dem Publikum füllen.
So verständlich die Anliegen der Demokratiebewegung auch sein mögen, für manche Kulturschaffenden wirken die Proteste wie Kassengift. Der Name Hongkong wird auch bei Auslandstourneen langsam zum Problem, bemerkt Benedikt Vohr.
Also wir sind jetzt am Überlegen, wir hatten jetzt zum Beispiel am letzten Wochenende am Samstag 2 Konzerte, da haben wir das Abendkonzert auf den Nachmittag verlegt, weil wir wussten, dass wir am Abend wieder Proteste zu erwarten hatten. Wir haben im November ein großes Open-Air-Konzert, das wir wahrscheinlich absagen müssen, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass sich dann Protestler unter das Publikum mischen und irgendwelche Aktionen starten. Wir haben Tourneen ins Ausland, die im Moment dadurch beeinflusst werden, dass die ausländischen Veranstalter sagen, ob wir das machen können, ob wir Tickets verkaufen können. Ihr seid so viel in der Presse vertreten, eher negativ in der Presse vertreten mit Hongkong und China. Also das sind so Einflüsse, die sich auf unseren Alltag jetzt hier langsam auswirken.
Ähnlich geht es Organisatoren anderer Veranstaltungen. Die Hongkong Tennis Open wurden abgesagt, das Happy Valley Reitturnier ebenfalls. Manche Popkonzerte wie das der beliebten K-Pop-Gruppe GOT7 wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Praktisch keinen Effekt verspürt dagegen die Chefin des Hongkonger Goethe-Instituts, Almut Meyer-Zollitsch.
Wir haben bisher noch keine einzige Veranstaltung absagen oder verschieben müssen. Der Publikumszuspruch ist weiterhin wirklich groß an unseren Veranstaltungen. Wir haben Ausstellungseröffnungen, wir haben Filmabende und auch unsere Sprachkurse sind eher sogar noch besser besucht als vorher, bevor die Protestbewegung begann. Wir haben das Gefühl, dass es wirklich auch ein Bedürfnis ist, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen als mit dem, was jetzt unmittelbar vor der Tür stattfindet.
Es sind immer mehr Jugendliche, die auf die Straßen drängen und sich gegen das wehren, was vor ihrer Tür passiert. Sie sehen, dass die Polizei immer härter durchgreift gegen jene, die steht auf mit Hongkong rufen. Heute wurde gemeldet, dass Regierungschefin Carrie Lam ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit erlässt. Demonstranten dürfen sich ab Samstag nicht mehr maskieren. Wer sein Gesicht vermummt, kann dafür mit Gefängnishaft von bis zu 1 Jahr bestraft werden. Xi Ming ist Journalist und jetzt bei uns im Studio. Willkommen, guten Abend.
Guten Abend.
Für die Protestierenden wird das ja sehr brenzlig, denn ohne Tücher vorm Gesicht können sie sich zum einen nicht gegen Tränengas schützen, zum anderen, und das wiegt ja sehr viel schwerer, kann jeder identifiziert werden. Droht denn die sofortige Verhaftung?
Es kommt darauf an, wie viele Menschen dann auf die Straßen gehen. Es ist immer so eine eiserne Regel, auch in der alten chinesischen Rechtstradition, dass noch so scharfes Gesetz von der Masse die Wirksamkeit verliert. Wenn es also Millionen wird oder wenn es 100.000 Menschen sind, die trotzdem mit ihren Gesichtern auf die Straße gehen, und das ist in der letzten Zeit immer wieder mal passiert, dann wird sich zeigen, wie entschlossen und konsequent die Behörden in Hongkong vorgehen werden. Werden sie wirklich aus der Masse selektieren, bestimmte Menschen ergreifen und anderen laufen lassen? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist in der Tat diese Datensammlung über die Menschen. Wer wann, wenn, zu welchen Anlässen auf der Straße gewesen sind, dann kommen auch die zivilen Strafen. Also zum Beispiel Schüler werden von der Schule gegängelt, Studenten verlieren vielleicht ihre Studienplätze. Es gibt jetzt schon Warnungen von verschiedenen Firmen, die da ihre Belegschaft entlassen. Also das sind dann kleinere zivile Strafen, die dann auf der Basis der Identifizierung der Gesichtsscannen dann passieren.
Glauben Sie, dass sich die Demonstranten davon abschrecken lassen, dass sie sich an das neue Gesetz halten werden?
Die Hongkonger haben einen sehr radikalen Bruch jetzt seit 4 Monaten vollbracht. Sie waren ja vorher bekannt als Menschen, die sich nur noch wirtschaftlich orientieren. Also, dass sie eigentlich hinter Geld, hinter Geschäft, hinter privatem Glück her sind. Und jetzt auf einmal seit 4 Monaten zeigen sie genau das andere Gesicht. Das zeigt natürlich, dass die Alarmiertheit der Menschen, der Gesellschaft vor allen Dingen, sehr groß ist. Sonst würde man diesen Bruch mit sich selber nicht so radikal und vor allen Dingen nicht so lange dann durchziehen. Und es gibt noch einen anderen Fakt. Es sind nicht mehr nur die Studenten, die Schüler. Es sind nicht mehr nur die sogenannten Verlierer oder die wirtschaftlich Bedürftigen. Es sind auch durchaus Eliteanwälte, Staatsanwälte, sogar Richter, mischen sich unter das Volk. Sie gehen vielleicht nicht direkt auf die Straße, aber sie zeigen Sympathien. Das heißt, wenn jetzt mehr Menschen auf die Straße gehen, dann fühlen sie sich auch viel sicherer. Und deswegen ist es sehr anzunehmen, dass die Proteste nicht weniger werden, sondern viel mehr. Wahrscheinlich auch viel gewalttätiger, weil Menschen dann in ihrer Hilflosigkeit zu radikaleren Mitteln greifen.
Lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf das, was Sie eben eingebracht haben, so das wirtschaftliche Potenzial von Hongkong. Es gab ja so etwas wie einen Konsens, oder den gibt es zwischen Hongkong und Peking, dass das wirtschaftliche Leben in Hongkong nicht wirklich tangiert werden soll, nicht geschwächt werden soll. Bei Kultur, Importen und Exporten, das haben wir eben gerade gehört, gibt es schon Einschränkungen und Verluste. Und ich habe in einem Hintergrundbericht auch gelesen, dass gerade Jugendliche, die sehr jungen Menschen, das Gefühl haben, diese goldene Ära Hongkongs, die sei vorbei.
Ja, die ist eigentlich mehrfach Hinsicht vorbei, weil zum Beispiel das chinesische Kapital in Hongkong immer mehr an Bestand gewinnt. Es gibt jetzt schon eine Sitzung innerhalb von China, eine Sitzung für die Zentralregierung, die alle chinesischen Staatsunternehmen bittet, Hongkonger Immobilien zu kaufen, zu übernehmen, also so, um auch wirtschaftlich in Hongkong zu dominieren. Und wenn sie das schaffen, das werden sie schaffen über die Zeit, dann haben die Hongkonger selber nicht mehr sehr viel zu melden, auch wirtschaftlich nicht mehr. Dann gibt es natürlich auch eine goldene Zeit, wo sie es sagen, wir sind besonders, wir sind sehr spezifisch, wir sind Hongkonger. Aber diese Zeit scheint auch langsam vorbeizugehen, wenn Peking jetzt besteht darauf, dass Hongkong ein Teil Chinas ist und Hongkonger sind Chinesen und sie haben die chinesischen Regeln einzuhalten. Es ist im Moment gerade eine Ironie, dass die Verwaltungschefin jetzt wieder britische Kolonialrecht aufruft. Dennoch ändert sich das nicht an der langzeitigen Tendenz, dass diese sogenannte Sinisierung Hongkongs weiter voranschreitet. Und dann ist es die Frage, ob die Hongkonger auf ihre Tradition wieder sich zurückberuft und sagte, wir ziehen uns zurück und interessieren uns nur noch für die Wirtschaft. Sieht eher danach aus, dass die junge Generation vor allen Dingen begreift, ohne eine politische Selbstbestimmungsrechte auf einem Minimum, wird es ihnen auch wirtschaftlich bald nicht mehr gut gehen.
Es ist ja so, dass die Regierungschefin zum einen das Notstandsgesetz bemüht. Trotzdem sagt sie, das bedeutet nicht, dass Hongkong im Notstand ist.
Ja, das ist mehr als nur Augenwischerei. Es ist ein Spagat zwischen ihr und Peking. Also sie hat sich jetzt sehr radikal 180 Grad gewendet. Also sie hatte ja vorher, wir erinnern uns noch, immer wieder auf das chinesische Rechtssystem berufen. Also sie hat ja immer schon gesagt, dass Hongkong ein Teil Chinas ist, und als ein Teil Chinas folgte Hongkong natürlich dem chinesischen Rechtssystem, was denn sonst. Und jetzt auf einmal sagte sie, ich habe von Peking gar keine Instruktion bekommen. Sie war gerade zu Feiertage am 1. Oktober in Peking, hatte mit allen führenden Politikern, mit Xi Jinping persönlich auch gesprochen. Und jetzt kommt sie nach Hongkong zurück und sagte, ich mache nur britisches Recht. Dieses Spagat macht nur Sinn, wenn die Sorge sehr groß ist, dass Hongkong so oder so an wirtschaftlicher Attraktivität verliert. Denn Hongkong ist der Börsenplatz, an dem alle chinesischen Staatsunternehmen Geld sammeln. Wenn Hongkongs Stimmung unter Null fällt, und das wird bald geschehen, vielleicht ist es schon geschehen, dann ist es ein Geldhahn zugedreht worden, egal ob die chinesische Armee einmarschiert oder nicht. Nur deswegen kann man verstehen, dass diese Verwaltungschefin einerseits sagte, ich berufe mich jetzt auf ein koloniales Notstandsgesetz, aber es ist kein Notstand da, damit die Stimmung nicht auch noch für die Außenwelt sichtbarer sich deutlich verschlechtert. Aber ich glaube, das ist fast schon ein Stück Selbstbetrug, denn jeder bekommt mit, das Vermummungsverbot gilt, dass die Stimmung wird weiter fallen. Und das wird natürlich China und Hongkong wirtschaftlich sehr hart treffen. Und dann wird sich zeigen, wie weit Peking das noch geschehen lässt.
Xi Ming, ich bedanke mich für Ihren Besuch. 8 deutsche Städte wollen 2025 gern Kulturhauptstadt Europas werden. Darunter 3 aus Sachsen: Zittau, Chemnitz und Dresden. Die Landeshauptstadt ist natürlich bekannt für klassische Kultur, wenngleich Neonazi-Demonstrationen und Auftritte von Pegida und AfD viel Schönes an den Rand schieben. Diskussionsveranstaltungen rund um die Kulturhauptstadt-Bewerbung sind geplant, aber es gibt Streit wegen der Titelsetzung. Neue Heimat Dresden und wegen der Besetzung eines Podiums. Bastian Brandau, unser Landeskorrespondent in Dresden, weiß mehr über die Hintergründe. Guten Abend erstmal.
Schönen guten Abend aus Dresden.
Kommenden Dienstag wollte die sächsische Kunstministerin von der SPD gemeinsam mit dem Intendanten des Staatsschauspiel Dresden und einem Stadtrat der AfD darüber diskutieren, wie frei Kunst sein darf. Nun weiß man, dass AfD-Vertreter gerne in Frage stellen, dass nicht deutsche Künstler an städtischen Bühnen engagiert werden. Die Veranstaltung ist jetzt von der Stadt abgesagt worden. Mit welcher Begründung denn?
Ja, die Stadt hat am Nachmittag gegen 15 Uhr eine Presseerklärung rumgeschickt und das damit begründet, dass bei der AfD nach einer ersten Zusage, dieses Podium zu besetzen, niemand auf eine Kontaktaufnahme reagiert habe so richtig, weder durch die Stadt noch durch die Moderation. Es gab schon den Namen eines Stadtrats, Bernd Lommel, der auch Mitarbeiter der Landtagsfraktion ist, der sollte auf dem Podium sitzen, und da war es nach Aussagen der Stadt gab es keine Möglichkeit, weitere verbindliche Absprachen zu treffen. Und da man diese unklare Veranstaltungssituation den anderen Diskussionsteilnehmenden und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht zumuten wolle, jetzt die Absage 4 Tage vor der Veranstaltung. Kunstfreiheit sollte das Thema sein, hieß es nochmal in der Pressemitteilung, wobei jetzt offen bleibt, warum man dann nicht mit jemand von einer anderen Partei darüber gesprochen hat oder vielleicht Künstler eingeladen hat, die ihre Kunstfreiheit hier bedroht sehen, stattdessen eben diese Absage jetzt 4 Tage vor der Veranstaltung.
Von wem kam denn die Kritik an der Ausrichtung der Veranstaltung und der Podiumsbesetzung? Wie wurde die formuliert?
Also am lautesten hier durch die Banda Internationale, eine Combo, die sich 2015 erweitert hat, als ja viele Geflüchtete kamen, auch nach Sachsen. Und diese Bandmitglieder sind in die Erstaufnahmeeinrichtung rein, haben Konzerte gespielt, haben aber auch nach neuen Musikern gesucht, die jetzt eben Teil dieser Band sind. Also das ist nicht nur eine Band, das sind auch Botschafter des weltoffenen, freundlichen Sachsens hier. Und mit Bildern dieser Musiker schmückt sich zum Beispiel auch die Website der Kulturhauptstadtbewerbung Dresdens. Sie sind nicht nur Musiker, sie geben auch Workshops, und sie haben gesagt, sie unterstützen die Bewerbung, aber haben eben Kritik an diesen Veranstaltungen, haben das formuliert in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert von der FDP. Es gab dann auch ein Treffen, Kritik auch von anderen Künstlern, auch von einzelnen grünen Politikern und auch vom Kulturbüro Sachsen, einem Verein, der hier in Sachsen die Kommunen berät beim Umgang mit Rechtsextremismus. Und inhaltlich, da ging es um die Kritik, diese Frage, suggeriere die Kunstfreiheit, ein Grundrecht, sei tatsächlich verhandelbar, und die weitere Kritik, dass man eben mit dieser Art der Diskussion, die hier geplant war, der Agenda der AfD schlichtweg hinterherlaufe. Die AfD hatte hier im Wahlkampf bei den Kommunalwahlen den Slogan vor sich hergetragen, kein Cent für politische Kunst, und jetzt wolle man das sozusagen nochmal nachdiskutieren. Dafür gab es wenig Verständnis. Es gab auch vereinzelt Kritik an der Ministerin Eva-Maria Stange, dass sie bereit gewesen war, sich mit einem einfachen Stadtrat der AfD, sie die Ministerin, auf ein Podium zu setzen. Da hatte sie gesagt, sie sei eigentlich davon ausgegangen, es komme jemand aus der Landtagsfraktion, aber es sei wohl schwer gewesen, jemanden zu finden. Das war ihre Einschätzung. Und die Frage überhaupt, warum sollte man im Rahmen einer Kulturhauptstadtbewerbung mit einer Partei, die die Kunstfreiheit abschaffen will, das offen sagt, genau darüber diskutieren? Gibt es nicht dringende andere Themen? Alles Fragen, die sich jetzt durch diese Absage erstmal erledigt haben.
Wie begründet denn die Stadt, dass sie die Kunstfreiheit zur Verhandlung stellt?
Ja, bei der Stadt würde man sagen, dann hat das ein bisschen zugespitzt formuliert. So hat es auch die SPD-Ministerin Stange empfunden. Also es gehe nicht darum, die Kunstfreiheit abzuschaffen oder in Frage zu stellen, sondern es gehe darum, diese Frage, die sich offenbar Menschen stellten, diese Menschen zurückzugewinnen, Menschen, die eben vermutlich die AfD wählen, die vielleicht zu Pegida gehen, dass die sich irgendwie für die Kulturhauptstadtbewerbung vielleicht interessieren, begeistern, und irgendwie die Hoffnung, dass diese Menschen ja wieder ins demokratische Spektrum zurückkehren, daran näher ranrücken. Und möglicherweise war diese Art der Diskussion vielleicht auch gesehen als ein Argument bei der Jury, wenn es dann irgendwann zu der Entscheidung geht, als eine Art Alleinstellungsmerkmal. Das wurde ja zumindest vermutet von einigen Kritikern. Man muss aber eben sagen, es gab so viele Gesprächsangebote hier in den vergangenen Jahren und sie sind größtenteils gescheitert. Das Wahlergebnis 27% für die AfD, eine Partei, die, das darf man ausgehen, nach über 5 Jahren hier viele eben auch aus Überzeugung wählen und wohl auch, weil diese Menschen wie die AfD eher eine völkische Kunst wollen.
Die von der AfD durch ihr Nichtreagieren provozierte Absage bestätigt doch im Grunde die Kritiker.
Zumindest in der Annahme, dass man mit der AfD in einem solchen Kontext nicht unbedingt diskutieren sollte. Das ist ja die Frage, ob die AfD-Vertreter, warum die das so gehandhabt haben, ob sie sich nicht in der Lage sahen, da mitzudiskutieren, warum sie da niemanden zur Verfügung stellen konnten. Es wird ja auch immer wieder beschrieben, wie schwierig es für die Moderatoren oder Moderatorin ist, auf einem solchen Podium der AfD zu begegnen. Schlechte Beispiele erleben wir dafür ja regelmäßig in Talkshows im Fernsehen. Und noch schwerer ist es vielleicht, wenn, wie hier in Dresden, möglicherweise Teile des Publikums, vielleicht auch große Teile irgendwie AfD-nah sind, erinnert sei an diese Diskussionsveranstaltung hier 2018 mit Uwe Tellkamp, der hier weitgehend unwidersprochen Hetze und Unwahrheiten auf dem Podium verbreiten durfte, und am Ende rief der rechte Ideologe in dieser Veranstaltung, der rechte Ideologe Götz Kubitschek, aus dem Publikum dazu auf, den Riss durch die Gesellschaft noch zu vertiefen. Das war sicher kein Glanzpunkt der Diskussionskultur. Wie das jetzt am kommenden Dienstag gelaufen wäre, werden wir nicht mehr erfahren, aber vermutlich wird dieser Verlauf die Organisatoren nicht unbedingt daran bestärken, die AfD hier erneut anzufragen. Insofern, die Kritiker schütteln heute hier erst recht mit dem Kopf, denn das wirkt doch schon irgendwie stark dilettantisch. Und hier entsteht einfach der Eindruck, hier sollte einfach unüberlegt und ohne Not der AfD unbedingt ein Podium nochmal gegeben werden. Und dann ist es ausgerechnet die AfD selbst, die das platzen lässt, weil sie nicht reagiert.
Am Mittwoch soll es ja noch eine Veranstaltung geben mit dem Kurator Michael Schinte. Er gehört zu den Besuchern eines Buchladens, dessen Inhaberin regelmäßig Akteure der neuen Rechten einlädt. Ist das für die Stadt in Ordnung, dass der Kurator sich in dieses Milieu begibt?
Man verweist da bei der Stadt darauf, dass das keine offizielle Veranstaltung sei, sozusagen Privatsache des Kurators. Das sehen die Kritiker anders, weil er dort über die Kulturhauptstadt 2025 redet. Und dann sei das natürlich, dann werde das als offiziell angesehen, wenn da der Kurator hingeht. Die Veranstaltung hat Michael Schindhelm auf seiner Website im Nachhinein umgelabelt. Jetzt geht er dorthin, wie es heißt, auf Einladung der Freien Wähler, für die eben diese Buchhändlerin Susanne Dagen auch im Stadtrat sitzt. Sie ist ja Pegida nahe und saß zum Beispiel auch im Kurator der AfD-Stiftung. Das ist tatsächlich relativ wenig glaubhaft, und auf der Website der Buchhandlung, da steht auch nichts von Freien Wählern. Und hier sagen eben die Kritiker, der Kurator Michael Schindhelm, der Sorge hier für eine Normalisierung dieser neurechten Inhalte, die dort in dieser Buchhandlung eben in Regelmäßigkeit vertreten werden. Diese Buchhandlung gilt hier als Türöffner extremer rechter Ideen ins Bürgerliche, auch wenn die das dort sicher anders sehen würden. Und hier ist eben der Vorwurf an den Kurator Michael Schindhelm, er normalisiere das mit seinem Besuch und mit dieser Diskussion, die für den kommenden Mittwoch geplant ist.
Ende Oktober soll es noch eine Veranstaltung im Rahmen der Kulturhauptstadt geben. Man will die Frage diskutieren, ob Menschlichkeit verhandelbar ist. Kritik an der Veranstaltung wird schon jetzt geäußert und unser Landeskorrespondent Bastian Brandau wird uns weiter informieren. Für heute besten Dank nach Dresden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Freiheits- und Einheitsdenkmal vor dem wiederaufgebauten Stadtschloss in Berlin kann gebaut werden. Die Arbeiten könnten unter strengen Natur- und Artenschutzauflagen beginnen, teilte die Senatsumweltverwaltung mit. Nötig sind Ausgleichsmaßnahmen für geschützte Fledermäuse, die in den Gewölben vor Ort leben. So müssen etwa alternative Brutplätze eingerichtet, andere Gebiete in der Stadt renaturiert oder ein neues Winterquartier in den sanierten Gewölben sichergestellt werden. Für das seit langem umstrittene Projekt hatte der Bundestag im vergangenen Jahr 17 Millionen Euro freigegeben. Auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals vor dem künftigen Humboldt-Forum soll eine riesige begehbare Waage an die friedliche Wiedervereinigung erinnern. 2 Wochen nach dem Tod von Günter Kunert hat in Schenefeld im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein eine öffentliche Trauerfeier für den Schriftsteller stattgefunden. Dabei würdigte der Liedermacher Wolf Biermann seinen früheren DDR-Weggefährten und Freund mit einem letzten Lied. Kunert und er hätten wie andere in der DDR darum gerungen, wie weit man sich mit dem SED-Regime anlegen sollte und könne, sagte Biermann. Kunert, der damals noch in der DDR lebte, hatte 1976 als einer der ersten eine Protestresolution gegen die Ausbürgerung Biermanns unterzeichnet. Er war am 21. September im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Prozess gegen den früheren Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein wird nicht aus New York heraus verlegt. Das teilte heute ein Gericht mit. Weinstein ist wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Er hatte über seine Anwälte versucht, die Verhandlung gegen ihn auf die Halbinsel Long Island oder in die Stadt Albany verlegen zu lassen. Peter Mücke.
In der Stadt sei eine faire Behandlung wegen der, Zitat, zirkusartigen Atmosphäre und Hysterie in der Medienmetropole nicht möglich. Der New Yorker Missbrauchsprozess gegen Weinstein soll im Januar kommenden Jahres beginnen. Dabei geht es um 2 Fälle aus den Jahren 2006 und 2013. Insgesamt werfen mehr als 80 Frauen dem 67-jährigen ehemaligen Hollywood-Produzenten Übergriffe vor, darunter auch namhafte Schauspielerinnen. Die Vorwürfe reichen von räuberischen sexuellen Übergriffen bis zur Vergewaltigung. Weinstein selbst beteuert, alle sexuellen Handlungen seien einvernehmlich erfolgt.
Die UNESCO hat die mexikanische Schauspielerin Yalitza Aparicio zur Sonderbotschafterin für indigene Völker ernannt. Die 25-Jährige war Darstellerin in dem Film Roma. Sie war in diesem Jahr für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert, als erste indigene Frau überhaupt. Aparicio sei wegen ihres Einsatzes gegen Rassismus, für Gleichberechtigung der Geschlechter und indigene Rechte für die Funktion als Sonderbotschafterin ausgesucht worden, teilte die UNESCO mit.
Das waren die Kulturnachrichten von Christian Redl. Kräftige, ungemischte Farben, Körper mit dicken, schwarzen Strichen gemalt, archaisch anmutende Figuren, Blätter, die ein bisschen an Wimmelbilder erinnern. Das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich an die Malerei von A.R. Penck denke, der eigentlich Ralf Winkler hieß und den die DDR 1980 ausgebürgert hat. Warum der Künstler unter dem Pseudonym Penck arbeitete, erklärte er nach der Ausreise so.
Man muss ja auch immer an den Zwang denken, der dahinter steht und der solche Sachen hervorruft, der auch eine gewisse Ablösung von normalen oder Normverhaltensweisen damals bewirkt hat. Es ist einfach der Zwang gewesen, Kreativität zu schützen oder Entwicklung zu schützen und gewisse Sachen geheim zu halten.
A.R. Penck wurde am 5. Oktober vor 80 Jahren geboren. 2 Jahre nach seinem Tod widmet das Albertinum ihm in seiner Heimatstadt Dresden eine große Gesamtschau, kuratiert von Matthias Wagner. Herr Wagner, bis zu seiner Ausreise 1980 galt Penck als heimlicher Star der DDR-Kunstszene. Lag das daran, dass die Offiziellen ihn nicht wollten und er in den Untergrund ja gewissermaßen gezwungen wurde?
Penck war ja in allen Bereichen, in denen er gearbeitet hat, also als bildender Künstler, als Musiker, als Filmemacher, aber auch als Autor, Autodidakt. Er konnte nicht studieren, er war nicht Mitglied des Verbandes, also wie Sie schon sagten, ausgeschlossen vom Betrieb. Aber das hat er immer beantwortet mit einer Geste der Selbstermächtigung und hat gesagt, ich bin Künstler, ich bin Musiker, ich mache Filme. Es war jemand mit einem großen Schaffensdrang und dieser Schaffensdrang war auch gepaart mit einem gesunden Selbstbewusstsein und auch einem Sendungsbewusstsein. Also Penck ging es nicht darum, einfach nur Kunst zu machen im traditionellen Sinne, sondern Penck wollte etwas über die Welt aussagen. Er war ständig dabei, in ganz verschiedenen Medien die Welt zu notieren, stündlich, minütlich gewissermaßen. Kunst und Leben waren bei ihm ganz stark miteinander verschränkt.
Leidenschaftlicher Dilettant hat er sich selbst genannt. Penck war ja kein Dissident. Wie nahm er denn seine Rolle als Künstler wahr in einem Land, das er, ich denke, dann doch für reformierbar hielt?
Er gehörte zu der Generation, die als Kind noch das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt haben und er speziell als Dresdner den Untergang Dresden, die Zerstörung Dresdens. Und wie eben wie viele Künstler seiner Generation war er natürlich auch von einer Aufbruchstimmung, also die hatte ihn auch ergriffen, also jemand einer Generation, die eben nach diesen unvorstellbaren Zerstörungen und Verheerungen ein großes Interesse daran hatte, die Gesellschaft, das neue Gesellschaftssystem aufzubauen und eben als Künstler auch damit zu wirken. Penck war mindestens bis 1976 zur Zäsur der Biermann-Ausbürgerung jemand, der wie viele andere auch mitwirken wollte und der seine Kunst als Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft verstanden hat.
In der Bundesrepublik haben Galerien seine Bilder ja seit den 60er Jahren ausgestellt. Wie sind die überhaupt in den Westen gelangt?
Also, er hat Mitte der 60er Jahre über Vermittlung von Georg Baselitz, mit dem er eben seit Dresdner Zeit befreundet war, den Galeristen Michael Werner kennengelernt. Und der hat früh Interesse an dieser ungewöhnlichen Kunst von Penck gehabt und hat ihn ab Ende der 60er Jahre kontinuierlich als Künstler aufgebaut. Dazu mussten natürlich die Werke aus Dresden in den Westen geschafft werden. Und unter anderem war das eben so, dass die Bilder gemalt wurden, dann wurden die abgespannt, zusammengefaltet und dann haben sich eben Ralf Winkler alias Aja Penck und Michael Werner beispielsweise in Ost-Berlin getroffen und dann hat Michael Werner das in sein Auto geladen und ist über die Transitstrecke nach der Bundesrepublik nach Köln gefahren.
Mhm. Würden Sie sagen, er war so etwas wie ein Ost-West-Künstler? Denn immerhin hat er bis zu seinem Tod ja dann auch 37 Jahre im Westen gelebt und gearbeitet.
Also die Biografie ist sicherlich einzigartig. Also ein Künstler, der in der DDR lebt und arbeitet, hier aber offiziell eigentlich gar kein Künstler sein kann, weil er nicht studiert hat, weil er nicht Mitglied des Verbandes ist, weil offiziell findet er nicht statt. Auf der anderen Seite in der Bundesrepublik wird sein Werk bekannt. Es gibt Galerieausstellungen, aber schon ab Anfang der 70er Jahre Ausstellungen in Museen, nicht nur in Deutschland, in der Schweiz, in den Niederlanden, sogar in Kanada. Aber der Künstler ist nicht präsent. Und das ist so eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite das Werk, aber der Künstler als Person ist nicht da. Und hier ist der Künstler da, aber das Werk hat hier in Dresden, in der DDR, nur ein kleiner Kreis von Leuten gesehen. Und das ist schon so eine Sonderstellung. Und er hat natürlich, wenn man an seine Welt- und Systembilder denkt, auch diese deutsch-deutsche Teilung und den Kalten Krieg auch thematisiert und versucht zu analysieren. Aber nicht so sehr im Sinne einer Wertung, also das ist das bessere System und das ist das schlechte, sondern immer mit dem Streben, objektiv zu sein. Also die Strukturen, also das, was zugrunde liegt, diesen Konflikten, das zu analysieren und darzustellen.
Sie fokussieren, Herr Wagner, auch auf das Frühwerk von Penck. Was zeichnet das besonders aus?
Wir konzentrieren uns ja auf die Dresdner Jahre, weil eben hier der Grundstein gelegt wurde für die spätere Weltkarriere, die dann eben ihren Lauf nahm, nachdem Penck ausgereist war. Und das Frühwerk, also das ganzzeitige Werk, ist natürlich eine Phase der Suche, des Experiments mit der Auseinandersetzung mit den alten Meistern, aber eben auch mit der Kunst der Moderne. Und aber ziemlich zeitig, also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, mit dem Übergang zu den Weltensystembildern findet Penck eine ganz andere Sprache und eine ganz eigene Sprache, die eben weit über das hinausreicht, was die Kunst damals in Dresden und in der DDR auszeichnete.
Gibt es in der Ausstellung auch Zeugnisse von Wegbegleitern und Künstlerfreunden, überhaupt Freunden, die Penck kannten und mit ihm gemeinsame Projekte angingen?
Ja, das gibt es auch, weil das ist auch uns wichtig zu zeigen. Also eingebettet in unseren Rundgang eben durch die Dresdner Jahre gibt es immer wieder Punkte, wo die Zusammenarbeit von Penck mit anderen Künstlern thematisiert wird. Weil ein so produktiver Künstler wie er, der brauchte natürlich auch einen Resonanzraum. Also die Ideen und Werke, die er hervorbrachte, die wollte er natürlich auch gespiegelt sehen in der Meinung, in der Kritik von anderen. Und er hat eben diese Gruppenzusammenhänge immer wieder gesucht oder zum Teil selbst hergestellt. Da wäre natürlich beispielsweise zu nennen der frühe Freundeskreis um Jürgen Böttcher mit Peter Makulis, Peter Graf, Peter Herrmann, Winfried Dierske und später vor allen Dingen die Künstlergruppe Lücke zwischen 71 und 76 mit Harald Galasch, Wolfgang Opitz und Terk alias Steffen Kunert. Und an diesen Punkten zeigen wir auch Werke der anderen Künstler, um einfach mal so den Blick zu weiten und zum Beispiel bei der Lücke auch zu zeigen, dass eben auch die anderen Künstler angeregt durch Penck sich mit dieser Standardsymbolik auseinandergesetzt haben.
Ich aber komme aus Dresden, so heißt die Gesamtschau auf das Werk des vor 80 Jahren in Dresden geborenen Künstlers A.R. Penck. Matthias Wagner hat sie kuratiert. Jeff Koons liebt die effektvolle Geste und Objekte, die sich dem Auge aufdrängen und einen geradezu zwingen, einen Bogen um sie zu machen. So groß sind sie. Auf dem internationalen Markt erzielen Koons Stahlskulpturen Höchstpreise. Er kann machen, was er will. Es gibt für alles Käufer. Vor 2 Jahren erklärte er die Franzosen bzw. die Pariser zu Abnehmern seiner Kunst. Koons kündigte ein Geschenk an, aber die Franzosen, denen er mit einem monumentalen Strauß bunter Aluminiumtulpen zeigen wollte, dass ihn der Tod von mehr als 100 islamistischen Anschlagsopfern rührt, zeigten sich sperrig. Sie konnten keinen Zusammenhang stiften zwischen Terroropfern und Tulpen. Die Kontroverse wurde zu guter Letzt klein gehalten und nun hat das Geschenk einen Platz. Aus Paris berichtet Jürgen König.
Die Kontroverse ist vorbei, nun steht er da, der Tulpenstrauß des Jeff Koons. Im Garten des Petit Palais zwischen den Champs-Élysées und der Seine steht er auf einem Kalksteinsockel. Gehalten von einer Hand ist er über 12 Meter hoch, mehr als 8 Meter breit, mehr als 10 Meter tief. Aus Aluminium und rostfreiem Stahl gebaut, wiegt er fast 34 Tonnen. 11 Tulpen sind es, eine fehlt zum Dutzend. Diese Leerstelle macht für Jeff Koons den Kern des Werkes aus.
Bouquet of tulips is a symbol of offering.
Mein Blumenstrauß ist ein Symbol des Gebens, repräsentiert durch die ausgestreckte Hand, die mehrere Tulpen überreicht. Die Blumen repräsentieren die stets neue Vitalität des menschlichen Geistes, aber eben auch einen Verlust. Der Strauß hat nur 11 Blumen, die fehlende 12. wird immer den Verlust repräsentieren, den die Pariser Terroranschläge hinterlassen haben.
The missing 12th will always represent the loss that occurred from the attacks.
Diesem Anspruch, mit seinem Werk an die Opfer der Anschläge von 2016 erinnern zu wollen, standen viele Vertreter der Opferverbände lange Zeit mehr als skeptisch gegenüber, zumal sie an den Planungen nicht beteiligt wurden. In Kritiken und Polemiken hatten Journalisten und Kolumnisten Jeff Koons vorgeworfen, mit seinem Werk nur Selbstvermarktung zu betreiben, auch weil er das Bouquet of Tulips zunächst in der Nähe des Eiffelturms aufstellen wollte, wo mit Abstand die meisten Paris-Touristen zusammenkommen. In einem Interview mit dem Figaro hat Jeff Koons die entstandene Debatte jetzt bedauert. Er betonte, mit der Skulptur keine finanziellen Interessen zu verfolgen. Die Verwertungsrechte habe er den Opferverbänden und der Pariser Stadtverwaltung überlassen. Bei der kurzen Feierstunde vor der Enthüllung des Kunstwerks gaben sich alle Beteiligten erkennbar Mühe, dessen tatsächliche Entstehungsgeschichte noch einmal in Erinnerung zu rufen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Ich weiß noch, wie ich mich in diesen schrecklichen Momenten nach den Anschlägen gefragt habe, wie ich als Bürgermeisterin dazu beitragen kann, dass wir, die wir so schwer getroffen wurden, gemeinsam wieder aufstehen können. Und ich kam schnell auf die Kunst. Sie geht Wege, mit denen nicht das ersetzt wird, was fehlt, aber die doch in die Zukunft weisen.
On ne remplace jamais les absents. mais nous projeter vers l'avenir.
Die entscheidende Initiative ging von der früheren US-Botschafterin in Frankreich, Jane Hartley, aus.
As ambassador, I saw the outpouring of support from millions of Americans.
Als Botschafterin war ich bewegt, zu erleben, dass nach den Terroranschlägen Millionen US-Bürger ihre Anteilnahme für das französische Volk ausdrückten, dass diese furchtbare Zeit so tapfer und bewunderungswürdig durchstand. Ich wollte diese amerikanische Anteilnahme sichtbar machen und ich wollte auch Frankreich etwas zurückgeben.
I wanted to make the American support visible to these people. And to give something back to France.
Jane Hartley war es auch, die Jeff Koons ins Gespräch brachte und dann begann, Geldgeber für das Projekt zu suchen. Finanziert wurde es allein aus Spendengeldern von Unternehmen und Einzelpersonen, vor allem aus den USA, aber auch aus Frankreich. Anne Hidalgo, die Pariser Bürgermeisterin, dankte allen Beteiligten mit ausführlichen Worten und fand für den Streit rund um den Tulpenstrauß eine Art diplomatische Einfriedung.
Un tel cadeau venant de nos amis américains.
Ein solches Geschenk unserer amerikanischen Freunde, es ist für mich ein starkes Zeichen. Aber wir sind in Paris. Paris liebt die Freiheit, die Kunst, liebt leidenschaftlich auch die Kontroverse. Und so ist auch dieses Projekt den Weg gegangen, den alle großen Projekte hier durchlaufen mussten, vom Eiffelturm bis zur Pyramide des Louvre, Projekte, die alle zunächst äußerst umstritten waren und doch längst eine Spur in unseren Herzen hinterlassen haben und die sich an zukünftige Generationen wenden. Doch auch die heutigen Generationen werden ihre Freude haben. Als Hintergrund für Selfies gilt der Tulpenstrauß des Jeff Koons schon jetzt als grandios.
Jeff Koons Tulpenstrauß ist ausgepackt und leuchtet im 8. Arrondissement an der Avenue Winston Churchill im Garten des Petit Palais. Und was steht morgen in den Feuilletons? Adelheid Wedel weiß es.
Die Substanz liegt in der Tiefe, doch die Oberfläche fasziniert stärker. Zwei Sätze, gefunden in der Neuen Zürcher Zeitung, reißen kurz an, was Felix Philipp Ingold in einem Essay zur Oberflächlichkeit und Oberflächenhaftigkeit im Umgang mit neuen Kulturtechniken entwickelt. Er schreibt von den Oberflächen, die inzwischen weltweit und in beliebigen Sprachen als Informationsträger und Kommunikationsfelder millionenfach in Betrieb sind, sei es in Form von Tablets, Smartphones oder Touchscreens, sei es als PC oder TV-Monitoren. Zwei Sätze seien als Anreiz dafür, den ganzen Artikel zu lesen, zitiert. Die Digitalisierung hat, gemäß der ursprünglichen Begriffsbedeutung, das Fingern zur dominanten Geste des Kommunizierens und Dirigierens werden lassen. Die Fingerspitzen sind weiterhin ein unabdingbares Identitätsmerkmal als Fingerabdruck. Darüber hinaus mutieren sie zu hochsensiblen Extremitäten bzw. Kontaktpunkten an diversen Schnittstellen zwischen menschlichem Organismus und digitaler Gerätschaft. Diese und weitere Gedanken zum Triumph der Oberfläche und der Oberflächlichkeit, zur Krise der Bedeutung, die man etwas weiter gefasst auch als Sinnkrise bezeichnen könnte, sind nachzulesen auf Seite 39 der Neuen Zürcher Zeitung. Thematisch führt uns das zwangsläufig zu einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der uns in Zeiten entführt, da Menschen noch mit der Hand schrieben. Dieser Kommunikationstechnik widmet das Literaturmuseum der Moderne in Marbach die noch bis zum 1. März zu besichtigende Ausstellung Hands-on – Schreiben, Lernen, Poesie machen. Jörg Margenau hat sie besucht und beschreibt, was er zu sehen bekam. Was ist, was war die Handschrift, fragt er, oder ist das Schreiben am PC überhaupt noch ein körperlicher Vorgang, der mit dem vergleichbar wäre, was beim Schreiben mit der Hand geschieht? Bekannt ist, dass der Mensch beim Schreiben mit der Hand 30 Muskeln und 17 Gelenke aktiviert. In Marbach sind nun in erster Linie Exponate ausgestellt, die zeigen, wie einst Schreiben gelernt wurde und wie sich Handschriften im Laufe der Jahrhunderte, aber auch im Lauf eines Lebens verändern. Zu sehen sind Schreibbeispiele von unter anderem Sarah Kirsch, von Heiner Müller, Judith Schalansky oder Joachim Sartorius. Wir bleiben beim Schreiben und kommen zum höchsten Preis, den es dafür heutzutage gibt, zum jährlich vergebenen Literatur-Nobelpreis der Schwedischen Akademie. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung registriert, Gewinnerkombination verzweifelt gesucht und umschreibt damit die Situation, in der sich die Akademie befindet. Die Frage ist, wen wählt sie für ihre beiden diesjährigen Literatur-Nobelpreise aus, ohne sich neue Kritik zuzuziehen? Andreas Platthaus imaginiert eine Sitzung des Komitees und lässt die neuen Mitglieder des diesjährigen Literaturnobelpreiskomitees zu Wort kommen, die vor der Aufgabe stehen, zum ersten Mal nach 1928 in einem Jahr wieder zwei Auszeichnungen zu vergeben. Platthaus hat sich im Verein mit Dietmar Dath, Tilman Spreckelsen und Jan Wiele einen munteren Schlagabtausch der Meinungen und Vorschläge ausgedacht, der deutlich macht, woran die Jurymitglieder alles denken können und müssen, um diesen hochrangigen Preis möglichst gerecht einem würdigen schreibenden Menschen zuzuerkennen. Auch die Tageszeitung Die Welt nimmt in ihrer Literaturbeilage das Thema auf und schreibt, nächste Woche meldet sich der Literaturnobelpreis zurück. Doch der MeToo-Skandal, der ihn erschüttert hat, ist nicht ausgestanden. Am kommenden Donnerstag wird es dann wieder soweit sein und Mats Malm, der neue ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, wird in Stockholm vor die Kameras der Weltpresse treten und die Entscheidung verkünden.
Und Fazit ist auf diesen Tag vorbereitet. Adelheid Wedel hat die Kulturseiten vom 5. Oktober gelesen.